palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao ragazzi, neue Folge Serie Amore ist am Start mit dem NFL-geschädigten Mario Rica und dem frisch aus der Frühschicht aufnehmenden Mario Soike. Moin, moin.
Moin. Woran bin ich denn geschädigt? Muss ich mal überlegen. Halloween geschädigt vielleicht.
Ach, das ging ja eigentlich. Das ging ja eigentlich. Also, ja. Wobei, das mit den Kindern rumlaufen ist natürlich nochmal eine andere Dimension. Diese Süßigkeiten abziehen.
Ja, das
ist klar. Aber da sind auch Leute am Start, ne? Also hier in der Wohngegend, also ganze Häuser abgehangen mit Eingang, Geisterbahn, und da waren sogar welche, die haben Zuckerwatte gemacht für die Kinder frisch. Also es war wie auf dem Jahrmarkt. Also auch, ja.
So bin ich auch zu einem Bekannten hin, der ist dafür bekannt in St. Georg, und hab einen Schnaps bekommen.
Na, siehst du doch mal. Ja, gruselige Überleitungen gibt es dann im Verlauf der Folge zu Genüge, würde ich mal sagen, weil ehrlicherweise wird das eine Folge werden, da werde ich mich von Überleitung zu Überleitung hangeln, weil es ist eine dieser Wochen, in denen wir von der Community getragen werden. Ich weiß schon nicht, wann wir gebündelt wieder so viele Einsendungen, vor allem auch live von vor Ort, hatten. Richtig, richtig mega stark. Da mal ein herzliches Dank. Und apropos, die Community lebt, keine Ahnung, ne? Also irgendwie im Forum von Kicktipp bin ich irgendwie durchgeslidet und meinte dann einer so, ja, das wäre doch mal ein Thema für Discord. Und dann dachte ich, ja, Discord, ich glaube, ich habe einen Account von was weiß ich warum. Lass doch da mal so einen Serie Amore-Server machen. Habe ich gemacht, gedacht, oh Gott, jetzt ist noch eine Sache, mit der ich mich beschäftigen muss. Aber an dieser Stelle schon mal fettes Dankeschön an Yannick und Jonas, die sofort innerhalb der ersten 2-3 Stunden am Start waren und gesagt haben, hier, wir machen Mod. Und dann da schöne Forenstruktur angelegt. Und da wird schon fleißig diskutiert. Ich habe es gerade vorhin auch hinbekommen, das Ganze mit Patreon zu verknüpfen. Werde hier in die Shownotes auch nochmal einen 7-Tage gültigen Einladungslink für diesen Discord-Channel reinpacken. Und wenn ihr da mögt, da wird tatsächlich zu allem Möglichen fleißig diskutiert. Ich glaube, es ist schon eine Squadra Azzurra Trainingsjacke, hat schon einen neuen Besitzer gefunden. Also auch so ein bisschen wie Serie Amore Kleinanzeigen plus Stadion Tinder plus ihr könnt euch da gegenseitig den Frust von der Seele schreiben. Oft finden dann eure, wie auch heute, recht dann doch fatalistischen Takes natürlich auch trotzdem ihren Weg in diese Sendung. Aber so soll es doch sein. Marius, bist du denn jetzt auch schon am Start?
Ich habe es mir vorgenommen.
Sehr gut.
Ja, ich muss mal gucken. Ich habe einen Discord-Account, aber ich muss mal gucken, was das Passwort ist. Und dann schaue ich mal da rein, auf jeden Fall. So, ja.
Es kamen aus der Community natürlich auch wieder zahlreiche sehr gute Titelvorschläge. Diese Woche, damit so ein bisschen noch was von uns oder von mir ist, würde ich sagen, lege ich mich fest, dass wir diesmal wirklich meinen nehmen. Und letzte Woche hatte ich doch gesagt, I saw body score. Jetzt können wir machen, I saw body score, Klammer auf, again, Klammer zu.
Na gut. Da hat der Markus, da war die Sensation möglich vorgeschlagen. Sehe ich anders, deswegen finde ich deinen besser.
Ich finde den von Michael natürlich auch sehr gut, das letzte Spiel von Pioli, ja. Fragezeichen, ich glaube, das Fragezeichen drehen wir nachher drüber, kann man vielleicht sogar mit dem Ausrufezeichen versehen. Und Tobias, das haben wir auch erst tatsächlich in den DMs gesehen, nachdem wir letzte Woche schon veröffentlicht hatten, mit einem wirklich sehr interessanten. Ne? Und zwar hatte er geschrieben, folgenden Titelvorschlag, auf der Suche nach dem Jakob von Turin. Ja, so, jetzt wird es nämlich historisch. Hintergrund, Jakob I. war der Nachfolger der letzten Tudor-Königin von England, Elisabeth I., und der erste König der Stuarts.
Das fände ich absolut fantastisch.
Ja, mussten wir hier auf jeden Fall nochmal kurz erwähnen. So, was ist jetzt? Gibt es heute Quiz? Das steht hier immer noch drin.
Also das stimmt. Ich habe mir die Links auf jeden Fall aufgemacht und mir das angeguckt, was ich mir überlegt hatte. Und bin vom Ergebnis jetzt gar nicht so sehr überzeugt, aber vielleicht einfach nur mal die Frage in den Raum gestellt, weil ich hatte ja schon angedeutet, es ging um unser fünftes Jubiläum, das dieses Jahr ist. Also wir sind in der fünften Saison Serie Amore. Und wenn du so an berühmte Fünfer in der Serie A denkst, fällt dir da jemand ein?
Lustig, als erstes denke ich an Gagliardini gerade.
Ja. Geil. Das ist doch schon mal perfekt. Aber tatsächlich ist das auch einer, glaube ich, von, also ich habe mir, man kann bei meinem Arbeitgeber sich die Rückennummern-Historie jedes Vereins angucken. Und der ist einer, der sie mit am längsten getragen hat. Und ich habe nämlich, weil ich meinte, das so besonders fand ich es gar nicht, ich habe das Gefühl, dass die Nummer 5 vielleicht in Italien gar nicht so ein Ding ist.
Ja, nämlich, ich würde mich auch gerade sagen, die Zidane mit der 5 war dann bei Real, der hatte die 21 bei Juve, oder? Und dann zumindest eine Zeit lang am Anfang mal. Und dann, was sind denn noch für krasse Fünfer? Warte mal, Maldini, Nesta hatte die 3, Maldini die 5. Oder bin ich jetzt total falsch?
Maldini hat sie tatsächlich nur in der, von 87 bis 90 getragen.
Und dann später?
Und nochmal 94, 95. Also, okay. Billy Costa Corta hatte sie meistens.
Also.
Und sowohl bei Milan als auch bei der Roma.
Maldini hatte die 3, nicht Nesta. Oder?
Ja, Nesta hatte die 13.
Ja, genau, so.
Zumindest war das erste Serie A Fake-Trikot, das ich mir mal gekauft habe, war Nesta mit der Nummer 13.
Sehr gut. Billy Costa Corta. Na, siehst du, dafür hat es sich doch auch schon gelohnt. Drop mal noch 2, 3 Namen.
Ja. Also, wer durchgehend bei Milan und bei der Roma die 5 hatte, erinnern sich noch an Philippe Maxis.
Ja. Geiles Fallrückzieher-Tor mal gemacht, ey, im Milan-Trikot.
Ja. Habe ich natürlich auch bei Parma geguckt und der hat sich wie bei Napoli auch Fabio Cannavaro auch mal die 5 gehabt. Das überrascht auch nicht. Wen haben wir hier bei Florenz, das passt dann ja auch wieder zur aktuellen Folge, Stefano Pioli.
Na, da siehst du.
Lazio Rom, Ivan Della Peña. Macht auch gar nichts mit einem, ne? Dejan Stankovic.
Ja, okay, klar. Stankovic bei Inter. Ja, ja, okay, ja, safe.
Ja, ja, auch aber Inter und Lazio. Und bei Juve auch Sunday.
Na klar, das macht Sinn. Und da hat der Zeugwart auch gesagt, ach ja, die 5 ist noch da. Na dann, nehme ich doch die.
Ja.
Ich weiß nur, dass...
Und Igor Tudor, so, da schließt sich doch der Kreis.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nur, dass Gökhan Inler sie nicht hatte. Sehr schön ist auch, dass der liebe Benjamin wieder gesund geworden ist. Und er hat es sich nicht nehmen lassen, dann doch noch auch ein Stadionerlebnis auf Sprachnachrichtenart und Weise einzusenden. Da hatten wir letzte Woche kurz berichtet und dann hat er es doch nicht mehr geschafft, weil krank, aber jetzt wieder gesund. Das ist sehr schön und auch sehr schön, dass wir noch die Möglichkeit haben, euch hier nochmal mit nach Wien zu nehmen.
Ciao ragazzi e ragazze, ich melde mich hier. Leider Gottes krankheitsbedingt, ein bisschen später mit einem Nachtrag. Und zwar war ich beim Spiel Rapid Wien gegen Fiorentina im Stadion in Wien-Hütteldorf. Das Spiel steht im Zeichen der Krisen. Bei beiden Clubs läuft es ja seit einigen Wochen weniger gut. Nachdem Rapid sehr gut in die Meisterschaft gestartet ist, hat man vor einigen Wochen jedoch den Faden verloren und mittlerweile eine Serie von 4 Niederlagen aufgebaut. Letzte Woche Donnerstag zumindest. Fiorentina ist in der Meisterschaft sogar auf einem Abstiegsplatz. Dafür hat man das Auftaktspiel in der Conference League gegen Sigma Olmütz gewinnen können. Rapid hat dafür den Auftakt bei Lechposen mit 4:1 verhaut und ist da komplett untergegangen. Diese Paarung hat es ja bereits im Jahr 2023 gegeben, als man in der Europacup-Qualifikation gegenüberstand. Da ist beim Hinspiel in Wien-Hütteldorf die Welt noch in Ordnung gewesen. Da hat Rapid durch einen Elfmeter vom jetzigen Werderaner Marco Krühl 1:0 gewonnen. Leider Gottes dann das Rückspiel in Florenz mit 2:0 verloren, wodurch man dann in der Qualifikation ausgeschieden ist und, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dann in der Conference League auch gelandet ist, dann dementsprechend. Ja, seitens der Rapid Ultras hat es damals ordentliche Provokationen in Richtung des violetten Gegners gegeben, was sich die Fiorentiner offensichtlich gemerkt haben. Das ein oder andere einstiegige Graffiti ziert jetzt momentan die Bundeshauptstadt Österreichs, wo ja, sich die Italiener da wenig gastfreundlich geäußert haben über den grün-weißen Gastgeber, was vielleicht auch verständlich ist. Ob ein Hintergrund für die gegenseitige Abneigung auch Verbandelungen von den Rapid-Ultras in Italien ist, kann ich jetzt nicht unbedingt komplett beurteilen. Rapid pflegt ja schon seit mittlerweile 25 Jahren Freundschaften nach oder mit Venezianern, mit Venezia, und seit Anbeginn auch, oder im Prinzip schon länger, als es die Ultras tatsächlich gibt, hat man Kontakte zu Sampdoria nach Genua. Ob man sich da freundschaftlich in die Quere kommt, kann ich eben nicht sagen. Genau weiß ich es jetzt bei Fiorentina nicht, ehrlich gesagt. Sicher sagen kann ich, dass man sich im Budapester Fußball nicht mehr einig wird. Entsprechend der Farben sind die Wiener mit den Grün-Weißen von Ferencváros und die Jungs aus der Toskana mit Újpest Budapest eng befreundet. Beide waren auch, oder beide Lager waren an diesem Donnerstag auch in Wien-Hütteldorf vertreten. Újpest wahrscheinlich geplanterweise. Ferencváros hätte eigentlich oder haben in Salzburg gespielt. Da ist allerdings an der Grenze eine längere Polizeikontrolle bei den Fans aus Budapest gegeben hat, haben es anscheinend einige nicht mehr nach Salzburg geschafft und haben gesagt, okay, sie lassen es gleich bleiben und machen einen Abstecher nach Wien und sind dann dort im Prinzip ins Stadion gekommen, was wahrscheinlich kein größeres Problem ist, wenn man dort mit den größten Fanclubs befreundet ist. Genau, also so gesehen sind fantechnisch die Fronten klar abgeklärt. Choreos haben beide geliefert, wobei ich da von Florenz schon ein bisschen enttäuscht war. Ein einzelner Banner mit der Aufschrift Purple Block und entsprechende Rauchtöpfe, das war's im Prinzip. Zahlentechnisch waren die Gäste mittelmäßig vertreten, etwa 1200 oder 1000 bis 1200 Tifosi, in etwa der halbe Gästeblock voll. Ja, hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet, aber immerhin mehr als beim letzten Mal. Beim letzten Mal 2023 war der Gästeblock leer, da hat es Sanktionen wegen Ausschreitungen davor gegeben. Das heißt dementsprechend besser als nichts. Der Kick ist schnell beschrieben, zwei Clubs in der Krise, wobei der eine ja einfach die deutlich höhere Qualität im Kader hat und ja dementsprechend auch relativ wenig Probleme mit dem Gegner hatte. Rapid hat bei peitschendem Regen und Westwind bemüht, nach vorne zu spielen, ist aber im Prinzip nicht mal ansatzweise gefährlich geworden. Folgerichtig ist Fiorentina dann auch früh in Führung gegangen, 9. Minute Ndur, 2:0 durch Edin Džeko in der 48. Minute und den Schlusspunkt hat dann Gudmundsson in der 87. Minute gesetzt. Nichts zu holen, also für Grün-Weiß. Für Fiorentina war es aber, wie wir jetzt mittlerweile wissen, im Nachhinein auch nicht gerade der Startschuss für eine fulminante Siegesserie. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Persönlich für mich insofern ein bisschen ein besonderes Spiel, weil sich da die beiden Mannschaften gegenübergestanden sind, von denen ich als kleines Kind meine ersten beiden Dressen bekommen hatte. Das erste war natürlich obligatorisch vom Opa das Rapid-Dress. Aber auch nicht viel später haben mir meine Eltern aus dem Italien-Urlaub einmal einen feinen Zwirn mitgebracht. Auf der Vorderseite von dem Dress war das freundliche Eisgesicht von Samontana und hinten die Nummer 9 und der großartige Name Battistuta. Großartige Zeiten. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe nicht zu spät, vielleicht schafft es diese Aufnahme dennoch in die nächste Folge. Ich entschuldige mich für die Verspätung. Danke euch wie immer für diesen großartigen Podcast, den ich mittlerweile seit 4 Jahren verfolge. Danke für die großartige Arbeit. Danke auch an die Community, dass man bei vielen anderen Matches immer ein bisschen dabei sein konnte, wenn man ein Stadionerlebnis zu hören bekommt, ist immer schön. Danke für die gute Arbeit. Liebe Grüße aus Wien. Ciao.
Vielen lieben Dank auch für die sehr netten Worte. Das freut uns sehr, wenn das bei dir so gut ankommt und du das ja auch so zu schätzen weißt, was sonst aus der Community kommt. Das, glaube ich, heute in der Folge kann man es auf jeden Fall nur allzu oft und immer wieder betonen, wie schön das ist auch, dass ihr euch gegenseitig immer wieder Berichte hier über die jeweiligen Stadionerlebnisse zukommen lasst. Es sind heute sehr viele, ne? Ich habe schon gesagt, deswegen ist es so sehr schwer gewesen, das Ganze chronologisch komplett zu ordnen. Es sind nämlich auch ganz viele noch dabei vom vergangenen Spieltag, auch Wochenende, plus dann war ja die englische Woche dazwischen noch. Also ich versuche, mich und euch so ein wenig durchzuführen, damit wir den Überblick nicht verlieren. Und jetzt gehen wir mal mit einem Doppelstadionerlebnis sofort wieder rein in den Rückblick des 9.-10. Spieltags, also letztes Wochenende, also das darauf. Oh Gott, Hilfe, verdammt nochmal. Plus unter der Woche. Und zwar ist es ein Doppler aus Turin von HP Paul und Fabian.
Ciao Mario, ciao Marius. Ich bin wieder zurück aus Turin dieses Mal. Also wir, meine zwei Söhne, Paul, Fabian und ich. Bevor ich mit dem Stadionerlebnis starten möchte, noch ein großer Dank an dich, Mario, dass du meinem Sohn Paul ein bisschen hinter die Kulissen bei der Sohn geführt hast. Dankeschön dafür. War ein tolles Erlebnis. Ja, wir starteten nach Turin am Samstag. Wir machten aber vorher einen Zwischenstopp in Como. Und zwar war ja das Spiel am Samstag Inter gegen Napoli. Und wir brauchten natürlich, als nachdem ich Napoli-Fan bin und Fabian Inter-Fan, eine Bar, wo wir uns das anschauen konnten. Da geht ein Dank raus an Kai von Altra Vita, der trotz aller Hopper-Aversionen uns eine Bar empfohlen hatte. Und da schauten wir uns das Spiel an. Am Sonntag ging es dann weiter zum Toro FC Turin gegen Genua. Da muss ich sagen, das Olympiastadion, also das Grande Torino, ja, ist ein lässiges Stadion, finde ich, für eine Mannschaft wie den Toro auch eine optimale Größe. War gut gefüllt. Ich sage so, ja, dreiviertel voll, 80% voll. Stimmung wirklich gut. Der Nachteil am Stadion ist, es ist relativ flach. Das heißt, durch das, dass eine Laufbahn auch dazwischen ist, sind die Fans relativ weit weg. Aber trotzdem, die Kurve war voll, die Stimmung war gut. Das ganze Spiel eigentlich durchgehend. Auch auf der Auswärtsseite, also auch von den Grifoni, kam wirklich durchgehend Stimmung. Vorteil war natürlich, dass Genua nicht so weit weg von Turin ist. Das heißt, der Auswärtsblock war wirklich voll und auch daneben waren noch Genua-Fans zu sehen. Zum Spiel selbst. Genua ging verdient in Führung, meiner Meinung nach. Hatte auch dann alles unter Kontrolle, war sogar eher dran, ein zweites zu schießen, ohne jetzt wirklich zwingend zu werden. Und auch Anfang zweiter Hälfte haben sie eigentlich nichts zugelassen. Also Simeone war, wie auch bei Napoli immer, bemüht, aber einfach ein bisschen glücklos. Dann in der 60. Minute waren dann die ersten Wechsel, dann kamen Lazaro und vor allem Ngange ins Spiel und der machte richtig Betrieb, richtig stark und folglich fiel dann auch der Ausgleich. Dann machte der Toro mehr Druck und versuchte das 2-1 zu schießen und schaffte das auch. Und wäre das Spiel nach diesem 2-1-Treffer zu Ende gewesen, hätte ich auch gesagt, das wäre verdient gewesen. Aber danach hatte Genua zwei Riesenchancen. Also wirklich Wahnsinn, was da der Torwart von Torino dann festgehalten hat. Also ich habe zu meinen Söhnen gesagt, das ist wie wenn ein Stürmer zwei Tore schießen würde. Das waren 100%, also wie der rausgefasst hat, wirklich wahnsinnig. Ja, also schlussendlich war es dann trotzdem ein glücklicher Sieg. Die nächsten 3-4 Tage standen dann in Zeichen von Essen und Kultur. Meine Söhne werden jetzt länger in kein Museum mehr gehen wollen, nachdem wir im Kinomuseum waren, im Lavazza-Museum, im Automobilmuseum, Fiat-Museum, haben sie, glaube ich, die Nase jetzt voll mit Museen, aber ja, wir mussten uns die 3-4 Tage ein bisschen vertreiben in Turin und haben einfach die Stadt erkundet. Am Mittwoch ging es dann zum Allianz Stadium, um das Derby della Bianconeri zu sehen, also Udine Juventus. Ich finde, von außen ist das Stadion sogar für so ein neues Stadion ziemlich gelungen. Also das, die Italienfarben integriert, die großen Pfeiler, also es hat schon ein bisschen Charakter, nicht so nicht sagen, wie so viele neue Stadien sind. Also das ist okay, gibt sicher schönere, aber es finde ich ganz gelungen. Ich finde halt trotzdem, für Juve ist das trotzdem zu klein. Ich glaube 45.000 oder was da reinpassen, das ist für einen Verein, für Juventus Turin, finde ich einfach zu klein, aber gut. Innen muss ich ehrlich sagen, es ist wirklich top. Steile Ränge, die ganzen Basen, so weiter, die Aufteilung, die Zugänge und so weiter, ist wirklich gut gelungen. Was mir aber schon vor dem Spiel negativ aufgefallen ist, da geht der ganze Fußballcharakter geht verloren. Es ist richtig einfach ein Event, was hochgezogen wird. Vor dem Spiel, also vor dem Bars laufen viele die Angestellten herum mit Fotorahmen, damit man ein Foto machen kann, das dann gepostet werden kann im Stadion. Dann laufen Mitarbeiterinnen herum, die die Kinder schminken wollen mit Juve. Also das ist mir ehrlich gesagt zu viel. Und ja, gut, DJ vor dem, also das und Lichtshow, das gehört sowieso schon dazu. Aber ist einfach nichts meins, aber da bin ich halt ein alter Fußballromantiker. Was leider dann auch negativ auffiel, war, dass die Udine-Kurve, also die Udine-Ultras, Teddy Boys und Co. nicht anwesend waren. Weiß nicht, eventuell, weil es unter der Woche gespielt wurde, keine Ahnung. Das heißt, der Gästeblock war mehr oder weniger leer. 20 Fans, sage ich, oder 20 oder 30 Fans aus Udine waren dort drinnen. Aber die waren lauter als das restliche Stadion. So ehrlich muss man sein, abgesehen von Raunen und ja, Klatschen und Ausbuhen von Schiedsrichterentscheidungen, Tore und so weiter. Aber das war Totenstille. Also richtig, richtig, richtig schlimm. Also ich habe mir jetzt bei Juve sowieso keine große Stimmung erwartet, aber es gab keine Fahnen, gar nichts. Also entweder, weiß ich nicht, gibt es einen Stimmungsboykott? Keine Ahnung. Aber das war wirklich echt schlimm. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es war schlimmer als in Sassuolo. Das will was heißen. Mein Sohn hat dann einfach gesagt, und das Zitat stelle ich jetzt mal so rein, so stelle ich mir das in England vor, hat er gesagt. Genau. Ja, sonst zum Spiel finde ich, ja, verdient der Sieg von Juve. Man hat sich's wieder unnötig schwer gemacht, dass man dann einen Ausgleich kassiert hat. Wenn man sich, ja, es hat trotzdem noch ein, zwei Chancen für Udine gegeben. Im Endeffekt muss man den Sack früher zumachen und das sicher nach Hause spielen. Also in dem Fall hat es gereicht. Wäre natürlich auffällig, dass Yildiz, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst war es jetzt richtig überzeugend, was auch nicht, meiner Meinung nach. Also da hat Juve trotzdem andere Ansprüche. Ja, nachdem wir den Toro gesehen haben, Turin als Stadt gesehen haben und Juve gesehen haben, haben wir für uns gesagt, das reicht. Also abgesehen, es sollte mal einer unserer Mannschaften gegen in Turin spielen und wir sind in der Gegend, dann schauen wir wieder her, aber sonst haben wir genug gesehen von Turin und ja, wünschen euch noch eine schöne Woche.
Ja, vielen lieben Dank. Also ich glaube, ich sag mal so, zu dem Juve-Stadion-Erlebnis findet ihr gleich auch noch auf jeden Fall Unterstützung von Vito, was so die Gefühlslage angeht, dort bei diesem Spiel gewesen zu sein. Vielleicht ganz kurz, weil das wurde auch auf dem Discord-Kanal schon dann ja, diskutiert, dieser vermeintliche Stimmungsboykott, also das ist ja ehrlicherweise am einen oder anderen Standort des Öfteren so, dass bei schlechten Leistungen der Mannschaft ganz schnell dann der Support entzogen wird. Ja, irgendwie müssen sich Fans auch eine Stimme verschaffen. Ich bin übrigens sehr, sehr großer Freund von Boykott und Protestaktionen, gerade so sportpolitischer Natur. Nur ich persönlich bin der Meinung, dass ehrlicherweise, wenn man was zum Erfolg der Mannschaft beitragen möchte, ist es unabdingbar ist, in den 90 Minuten zu supporten. Also man kann, finde ich, von mir aus den Bus blockieren davor oder beim Trainingsplatz vorbeischauen oder so Sachen machen wie die ersten 5 Minuten nicht oder auf sich aufmerksam machen, pipapo. Ja. Ich glaube, es ist sehr kontraproduktiv, während der 90 Minuten einfach Stimmungsboykott zu machen. So, und in Turin, weil HP das auch gefragt hatte, war es dann schon auch so, dass da das natürlich auch in Richtung Clubführung ging. Na, da waren die Fans, glaube ich, auch eher Tudor verbunden und mit den ganzen Entscheidungen nicht zufrieden. Fisch stinkt vom Kopf her, etc. Diese Thematik. Deswegen war da jetzt gegen Udinese gar nichts geboten. Und kurzer Einwurf, ne, du hattest es hier auch schon reingeschrieben, wäre fast an mir vorbeigegangen. Patrick Vieira ist dann jetzt, nachdem sie da in Torino unter den Augen von HP Paul und Fabian verloren hatten, noch zu Hause gegen Cremonese verloren und jetzt ist Patrick Vieira entlassen worden.
Genau. Der erste Serie A-Trainer diese Saison war dann doch abzusehen.
Wie das der erste?
Oder? Bin ich blöd?
Herr Tudor war
das Tudor, davor. Ja. Wow.
Ja.
Danke.
Mimo Clichito, der U17-Trainer, übernimmt erstmal. Montag gegen Sassuolo, wenn ihr das hört, ist dieses Spiel gespielt. Wie der Einstand dann war, wissen wir nicht. Sprechen vielleicht in den nächsten Wochen noch häufiger drüber, falls dann tatsächlich vielleicht Daniele De Rossi bei der Genoa übernimmt.
So sieht's aktuell aus.
Und Daniele De Rossi in so einem dunkelblauen Poloshirt mit dem Greif drauf, kann ich mir das ganz schlecht vorstellen, dass das irgendwie gut aussieht. So ein bisschen struppiger Bart und so. Und dann, ja.
Daniele De Rossi vor der brennenden Kurve im Marassi jubeln sehen, das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ne?
Nee, gar nicht. Ja, komm, bevor wir da, um uns da ein bisschen hochzupetern, gehen wir rein. Ich habe es angedeutet, Vito war auch unterwegs und macht für uns damit dann den 10. Spieltag rum. Und er war unter anderem auch in Turin. Ich sag mal so, ja, war es nicht vergnügungssteuerpflichtig, das Ganze für ihn.
Ciao Marius, ciao Mario, liebe Serie Amore Community. Hier ist wieder Vito. Es geht weiter am Montag, am 27.10. Ursprünglich hatte ich geplant, die U23 von Inter gegen Cittadella in Monza zu sehen. Aber auch nur unter der Vorausgabe, dass Cittadella anreist. Da Cittadella aber ebenso wenig wie ich Zweitvertretung nicht akzeptiert und nicht unterstützen will, sind sie nicht angereist. Dementsprechend bin ich auch nicht nach Monza gefahren. Also habe ich mir einen Plan B gesucht und habe 9. Liga in Mailand geguckt. Terza Categoria in Notria 1908er zu Hause gespielt. Die haben aber 1-5 auf den Sack gekriegt. Für einen Montagabend 11 Grad und 30 Zuschauer. Erstaunlich entspannt, würde ich sagen. Der ursprüngliche Plan war dann für den Dienstag, Tickets für den Auswärtssektor in Bergamo zu bekommen für das Spiel von Milan. Mein Viva-Ticket-Account ist vor dem Kauf jedoch 2 oder 3 Mal sogar abgeschmiert. Und da ich weder 135 Euro für die Tribuna zahlen wollte, noch ein Daspo riskieren wollte, nur um zu zweit durchs Drehkreuz zu gehen, habe ich mir dann am Dienstag den Fußball gespart und bin stattdessen gut essen gegangen, während ich den DFB-Pokal auf dem Handy verfolgt habe. Im Nachhinein sicherlich die bessere Entscheidung. Kommen wir zu Spiel Nummer 1 vom 10. Spieltag. Am 29.10. trifft Juventus Turin auf Udinese Calcio im Juventus-Stadion vor 40.000 Zuschauern. Davon sind ca. 46 Zuschauer aus Udine. Vor dem Anpfiff lief auf den Leinwänden ein Rückblick. Die Top 5 Momente zwischen Juve und Udine aus der Geschichte, darunter das legendäre Traumtor von Pavel Nedved vom 6. Januar 2002. Volley aus 25 Metern, direkt unter die Latte, ein Tor, das in Turin sicherlich jeder kennen sollte. Kurz Applaus, danach beginnt das Spiel. Zu den Tifosis von Juventus, der Beginn war sicherlich die Globetrotters, danach entwickelten sich Gruppen wie Panthers, Fighters, Vikings und sicherlich auch die jedem bekannt die Drugis. Und prägen sicherlich seit den 70ern die Kurven Italiens. Freunde hat Juve nicht wirklich oder Gemellagios. Es gibt verfreundete Verhältnisse zu Den Haag, ADO, Legia Warschau, Latina, Notts County und Avellino. Und eigentlich ist aber der Rest komplett Feindschaft. Ob nun natürlich das Stadtderby mit Toro, Fiorentina, Inter, Napoli, Milan, Catania, Pisa, Parma, Atalanta, Brescia, Cagliari, Sampdoria, Lazio, Bari, Cremona, Perugia, Udine, Venezia, Lecce, Bologna und sicherlich seit Heisel auch halb England. Udinese, wie eben schon kurz erwähnt, war nicht da, weil es häufig in Turin so ist, dass die Regularien für Gästefans sehr absurd sind. Man muss sich auf der Vereinsseite von Juventus registrieren, persönliche Daten abgeben, verifizieren lassen. Dies wird boykottiert. Für mich war dieser Besuch schon fast überflüssig. Ich hasse fast eigentlich alles an dem Abend. Das alte Delle Alpi gibt es nicht mehr. Keine Gäste, kein Support, weder heim noch auswärts. Für mich kein Gefühl. Mehr Eventpublikum und VIPs mit Selfie-Stick. Sportlich. Gut, Juve meldet sich zurück. 3:1 gegen Udinese. 2 Elfmeter, viel Druck, etwas Glück. Ein Sieg, der mehr über die Tabelle sagt als über den Fußball selbst. Währenddessen schwabert das Gerücht über den neuen Trainer Spalletti, das sich nun im Laufe der Woche auch bestätigt hatte. Am Ende kalter Abend, teures Stadion, der Beweis, dass moderner Fußball nicht alles ist. Und daher nun zum nächsten Spiel vom 10. Spieltag. Und zwar am 30.10. trifft Pisa auf Lazio in der Arena Garibaldi vor ca. 10.000 Zuschauern. Zu den Pisa-Tifosis, die ersten Gruppen entstanden Mitte der 70er, unter Agnelli della Nord, Fossa Nerazzurra, Fighters, Rangers, Scornwalls, Warriors, Wanderers und seit neuestem gibt es eine Gruppe, die heißt Vulva. Freunde sind Viareggio, Karlsruhe und Ambri Piotta, die zum Eishockey auch gehen. Befreundet ist man mit Carrarese, Perugia, Sturm Graz, Cremonese und Grosseto. Zu den Feinden zählen an erster Stelle Livorno und Fiorentina. Danach folgen Spezia, Sampdoria, Pescara, Juve, Brescia, Verona, Padova, Parma, Foggia, Avellino, Frosinone, Terni, Latina, Piacenza. Mit Verona gab es ja auch schon in der vorherigen Woche eine Auseinandersetzung. Bezüglich Lazio, ich hatte in der Staffel 7, Folge 21 schon etwas über Lazio erzählt. Hier war wieder der Fall, dass am Dienstagmittag für ein Donnerstagsspiel ein Gästeverbot kam. Keine 48 Stunden vor dem Spiel. Es wäre der erste Auftritt der Laziali im Gästeblock seit dem 5. Mai 1991 gewesen. Diese Strafen nehmen leider in Italien wieder zu. Daher Trasferte Libere. Ein großes Banner für die Reisefreiheit wurde auch im Heimbereich gezeigt. Am Ende fanden sich ca. 15 Leute im Sektor ein. Ich gehe mal stark davon aus, dass die lokalen Behörden dann immer sagen, lass uns sie lieber in den Gästeblock bringen, als dass die Leute hier irgendwo sich rund ums Stadion aufhalten. Der Vergleich zu Juve hinkt natürlich, aber auf Pisa war ich natürlich etwas heiß. Nach dem Check-in ging ich direkt zum Stadion, um ein paar Fotos im Hellen zu machen. 1919, erbaut auf den Ruinen eines alten Amphitheaters, mit dem Namen des italienischen Guerillakämpfers versehen. Den Namenszusatz Romeo Anconetani erinnert an den Mann, der den Club zwischen 1978 und 1994 prägte. 3,5 Stunden vorm Anpfiff ist es ruhig. Es gibt ein paar Panini-Läden, die anfangen hier aufzubauen. Die ersten Beamten, ansonsten nichts. Das Stadion selber erinnert mich ein bisschen an das Stadion von 60, das Grünwälder. Danach bin ich noch kurz in die Stadt gegangen, eine Osteria, eine Primo Pasta bestellt, der gefühlt in der Größe einer Badewanne kam. Währenddessen fing es draußen an zu regnen. Ich hatte natürlich keinen Schirm dabei, sprich habe ich noch eine Weile abgewartet, versucht meiner Verdauung etwas Zeit zu geben, die Badewanne-Portion zu verdauen und bin erst kurz vor Anpfiff gen Stadio. Pisa ist zurück nach 35 Jahren in der Serie A. Ein neues Stadion ist geplant. Die Preise explodieren. Ohne Pisa-Card gab es für Personen nur Tribuna. Dort gehen die Preise ab 95 Euro inklusive VVK los. Früher war 60 Euro doch irgendwie das Maximum. Heute dreistellig. Nun ist es egal, ob man bei Pisa oder Atalanta ist. Das hier geht doch wieder alles vor die Hunde. Zum Spiel. Lazio ist mit 61% Ballbesitz dabei, mehr Kontrolle, aber hat keine Ideen. Pisa steht tief, wartet auf Fehler. Basic und Isaksen scheitern am starken Andrean Semper. Nach der Pause das gleiche Bild. Pedro, Vecino, Nzola, Halbchancen, kein Tor. Am Ende 0:0. Leistungsgerecht, viel Einsatz, wenig Esprit. Jeder, der hier unterwegs ist, dem kann ich wirklich einen kleinen Ausflug nach Pisa empfehlen. Es ist eine wunderschöne Stadt und das Stadion ist auch ganz schön. Damit schließe ich nun den 10. Spieltag ab.
Ja, vielen herzlichen Dank, Vito. Sehr schön, so leicht melancholisch dem Fußballkapitalismus absagend und dann trotzdem noch hinfahren. Ne? Man kriegt aber 95 Tacken für die Tribuna bei Pisa ist halt auch schon heftig, Mann.
Auf jeden Fall. Also, das ist krass. Wirklich. Hätte ich nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt.
Ja. Oh Mann, ey. So, und damit sind wir dann auch wieder jetzt an diesem Wochenende, das gerade erst vergangen war. Und weil wir jetzt gerade auch schon das ein oder andere aus Turin gehört haben vom ersten Spiel nach Tudor, gehen wir jetzt zum ersten Spiel unter Spalletti. Das fand in Cremona statt. Da, ja, wie vorhin schon angedeutet, Jamie Vardy mal wieder genetzt. Allerdings hat das nichts mehr sozusagen an der Punkteverteilung ausgemacht, weil das war der 1:2 Anschluss in der 83. Juve war ganz früh durch Philipp Kostic in Führung gegangen und Andrea Cambiaso hatte dann so rund um die 70. das 2:0 gemacht. Beide Teile der zweiten Halbzeit habe ich aufmerksam verfolgt. Ja, also ich finde es schwierig, man muss da jetzt auch nicht über schon irgendwie Erkennen von Handschrift etc. Sprechen. Ich glaube, klar ist, dass für das Spiel von Spalletti da auf der gerade Schienenspielerposition dann vielleicht im Winter auf jeden Fall noch was gemacht werden muss.
Wenn er nicht ins 4-3-3 wieder übergeht, ne? Irgendwann.
Ja, aber selbst dann braucht er halt was für einen Außenverteidiger, so, ne?
Ja, okay.
Und jetzt war es ja sozusagen, eigentlich hat ja Kostic dann da auch irgendwie im auch Linksverteidiger gespielt, ne? Dann zwischenzeitlich so, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ansonsten ist mir von dem Spiel hängen geblieben, wie Spalletone sich hinten raus noch mehrfach darum bemüht hat, die gelbe Karte zu bekommen und sie dann auch noch gesehen hat.
Passend wieder reinkommen in den Serie A-Alltag.
Ja. Styletechnisch finde ich dieses Sakko über Weste und die Weste ist dann offen und die Krawatte baumelt auch so rum, als hätte man sie sich noch nur so irgendwie widerspenstig dran gemacht. Fand ich auch schon irgendwie, ja, weiß nicht, wenn gewollt, sah es auch schon wieder so nach, ja, ich arbeite hier mit aus, ne? Man kann da
Styling-Tipps oder Bewertungen nur von Thomas Wörner.
Ja, Hilfe, was war das, was ich gerade gehört habe? Hast du das auch gehört?
Was hast du gehört? Ich habe nichts gehört.
Okay, dann habe ich irgendwas auf dem Ohr. Eieiei. Irgendwo ist was, wenn ihr es nicht hört, irgendwo ist was offen, wahrscheinlich.
So ein Tab mit einem Video.
Ja. Ah, ich weiß, was es ist tatsächlich. Das war was, ich habe hier irgendwo einen Tab offen mit dem Discord-Channel.
Ah.
Hier.
Und wird da auch so richtig miteinander geredet oder kommt da so Sounds?
Da kam gerade so ein Sound, dass da neue Nachrichten im eingekommen sind. Hier, guck mal, Francesco tauscht sich gerade aus mit dem Polyester-Prinz. Ne, Polyester-Prinz hat geschrieben, Freuler Schlüsselbeinbruch, bitter für Bologna. Und Francesco hatte gefragt nach den ganzen Gerüchten, meint ihr, Verratti landet tatsächlich nochmal in der Serie A bei einem der besseren Top-Teams? Markus, nee. Come to Roma. Na gut, dann spielst du ja auch immer ab der 10. Minute in Unterzahl, wenn er und Mancini da unterwegs sind. So Leute, Entschuldigung, ich muss den Channel jetzt ausmachen. Da kamen übrigens auch schon Vorschläge rein, ob wir mal so eine Folge live währenddessen bei Discord laufen lassen, während wir aufnehmen. Aber das sehe ich aktuell noch nicht. Auf jeden Fall nicht mit Video, Leute. Ich weiß schon, wir müssten eigentlich auch jede Woche hier Video aufnehmen und dann danach so ein 60-Sekunden-Reel von irgendeinem hotten Take bei Instagram hochladen. Wäre gut für den Algorithmus.
Das stimmt, ja.
Aber nicht gut für unser Wohlbefinden, sage ich euch jetzt.
Ich glaube auch.
So.
Ja. Ich finde den Instagram mit euren Stadion-Content, da kommt natürlich auch wieder einiges jetzt die Woche. Das ist doch super eigentlich. Also ich finde das toll.
Das holt mich ab. So, wo waren wir stehen geblieben? Dann tatsächlich, weißt du, was mir am meisten bei Cremonese Juve hängen geblieben ist? Dieses Tor von Jamie Vardy und wie er Gatti einschult.
dass er dem wegläuft auch, ne? Also,
ja. und danach sich erstmal fast die Krämpfe selber aus beiden Oberschenkeln rausgedrückt. Ja. So. Aber auch, das ist halt ein geiles Tor, weil er ihn so ein bisschen fault, aber nicht mhm. so, weil er ihn genau so stößt, dass es noch in Ordnung ist. Und ja, mega geil. Also mega geil. Und den restlichen Abend hatte ich auch da wieder schön Ohrwurm von, ich glaube, Moon auf die Melodie von Moonlight Shadow. Cremonese da immer am Abliefern. Ja. Glaube ich, das ist auf jeden Fall ein Stadion, das will ich mal machen, wenn diese oder nächste Saison, wenn sie dann auch drin bleiben. Genau.
Ja, also ich meine, Luca Toni ist in dem Alter auch nochmal Serie A-Torschützenkönig geworden, ne? Bei Hellas.
Ja. Was sag mal sonst zu Spalletti? Ich sag mal noch gar nicht so viel. Ich will mir das erstmal zwei, dreimal angucken, aber Julian und Fabio haben ja was geschrieben, ne?
Und in der Tat.
Ja. Willst du das vortragen oder soll ich?
Kann ich machen.
Mach mal.
Julian ist nur mäßig emotional geworden. Peinlich wird das mehr nicht. Also die Frage gestellt, was Juve mit Spalletti erreicht oder was auch immer. Du hast drei Trainer zur Wahl. Nummer eins hat es geschafft, in kurzer Zeit eine coole Mannschaft mit einem guten Teamgefüge aufzubauen und zur Überraschung die EM zu gewinnen. Nummer zwei hat sich die letzten Jahre immer weiterentwickelt und ist ein junger Trainer mit guten Ansätzen und Juve-Vergangenheit. Und Nummer drei, ja gut, der hat einmal mit Napoli die Meisterschaft gewonnen und davor und danach kam 0,0. Doch er hat die wohl schlechteste Nationalmannschaft zusammengestellt, die ich erlebt habe. So schlecht, dass Gattuso, der echt kein guter Trainer war, bis dato aussieht wie Prime Ancelotti. Was macht mein auch so toller Verein? Klar, wir nehmen den Typen mit Napoli-Tattoo. Auge hier, Auge zuhalten, Emoji, Auge zuhalten, Emoji, Auge zuhalten, Emoji. Ich weiß leider auch, dass ich nach drei Siegen rede, als wäre er der perfekte Trainer, aber der Verein macht mich nur noch sprachlos. Es wird eine schlechte Entscheidung nach der nächsten getroffen.
Okay. Wer ist Nummer eins? Hat es coole Mannschaft und EM zu gewinnen? Mancini?
Ja, Mancini? Ja, denke ich mal. Ja? Muss, ja.
Nummer zwei? Wen meint er mit Nummer zwei? Hat sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und ist ein junger Trainer mit guten Ansätzen und Juve-Vergangenheit?
Warte mal, wir haben doch so eine Grafik.
Hat Palladino
die Juve vorbereitet?
Nee, alles gut. Aber was? Wen meint er mit Nummer zwei? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich sag so lange, mal ganz kurz, also ich finde, ja, erstens diese Napoli-Tattoo-Nummer lasse ich einfach nicht gelten. Mhm. Weder bei den Juve-Fans noch bei den
Palladino meint er natürlich.
Ja, ja, genau. So. Ne? Der hat doch auch Juve-Vergangenheit. So, also bei beiden Fanlagern lasse ich das nicht gelten. Ich lasse es nicht gelten, wenn die Napoli-Fans ihm dann Heuchelei vorwerfen. Mein Gott, der ist jetzt bald 70, der hat schon ein bisschen was gesehen in seinem Leben. Das ist doch klar, dass der nicht nur bei einem Verein ist. Und damals hat ihn Aurelio De Laurentiis rausgeekelt. Und ja, er wollte ein Sabbatical nehmen, aber come on, er ist halt auch einfach einer dieser. Das habe ich auch schon in der Ligatour vom Rasenfunk gesagt. Er ist einer dieser Fußball-Business-Männer, der halt wahrscheinlich nach zwei Wochen zu Hause nicht mehr aushält, auf der Couch zu sitzen. So. Mhm. Doof für seine Enkel, um die er sich kümmern wollte, aber wenn es halt nicht anders geht, so. Und dann ist das jetzt halt nochmal gerade nach dem, was er bei der Nationalmannschaft hatte, die einzige Möglichkeit, sich nochmal sich dann nochmal positiv ins Gedächtnis zu bringen bei ja. Fußball Italien. Und ja, auf der Juve-Seite auch, ja, come on, also. Also das lasse ich nicht gelten. Ehrlicherweise stimme ich Julian auch nicht zu, dass vor der Meisterschaft bei Napoli und danach 0,0 kam. Also das ist klar, das Nationalmannschaftsding überlagert alles, aber Spalletti hat davor auch schon einige Erfolge gehabt, auch bei der Roma mit zwei Pokalsiegen, die einmal da unter der Saison übernommen in die Champions League geführt, bla bla bla. Und damit alle, die die Ligatour nicht gehört haben, hier einmal meinen Take auch mitbekommen und sich aufschreiben können, damit sie mich in eineinhalb Jahren beleidigen oder abfeiern können. Sollte Spalletti sich mit Juve diese Saison für die Champions League qualifizieren und deswegen einen neuen Vertrag bekommen und auch nächste Saison Trainer der alten Dame sein, wird Juventus Turin 2027 ist es dann, im Mai Meister werden. So.
Ist vermerkt.
Na gut. Du wolltest aber auch noch was sagen.
Ach so, ja, wegen des Tattoos so, also ist ja auch, also ist halt emotional und natürlich ist das was mega Besonderes für ihn gewesen und ich finde nicht, dass das irgendwie ausschließt, auch wenn Napoli jetzt historischer Rivale von Juve ist, dass er sich voll mit der neuen Aufgabe identifiziert, so, also das ist halt, im Endeffekt ist das, auch wenn, ja, ich bin auch für Tradition und so weiter und so fort, ne? Aber es ist halt einfach auch ein Business und man wechselt dann mal den Arbeitgeber und gibt dann für den neuen auch alles. So, also das wird kein Inside-Job aus Napoli-Sicht irgendwie da, dass er Juve jetzt weiter kaputt macht und genau andersrum halt jetzt als Napoli-Fan zu sagen, nee, du bist jetzt nicht mehr cool oder so, weiß nicht, ist Unsinn.
Ja, sehe ich auch so. Fabio schrieb noch, Sarri sagte damals, die Mannschaft sei untrainierbar. Motta überwarf sich mit den Spielern und was man hört, scheiterte Tudor auch daran. Ich denke, es wird Zeit, dass die Spieler sich hinterfragen müssen. Nach so vielen Trainern müssen nun endlich die Spieler in den vollen Fokus gerückt werden. Zumindest gesagt hat das Vlahovic auf der Pressekonferenz ja auch so. Er hat gemeint, wenn wir 3 Trainer jetzt verschlissen, dann müssen wir uns das mal wirklich an die eigene Nase packen. Nicht ganz so im Wortlaut, aber ja, bin ich völlig bei ihm.
Ja.
Bei Fabio und bei Vlahovic und eventuell wird es gleich an einer anderen Stelle auch noch wichtig, dieses Spiel auch mal hinterfragen. Stay tuned. Kommen wir zum Spitzenspiel dieses Spieltags, oder? Damit wir da auch noch ein bisschen Zeit für finden. Milan hatte die Roma zu Gast und gewinnt 1-0. Pavlovic mit dem Tor, Dybalo. Verschießt in der 82. noch einen Elfmeter gegen Magic Mike und die Roma-Bubble nach dem Spiel wie Gianluca Mancini immer nur am Lamentieren. Oder?
Schon. Also ich habe es in unsere Trikotgruppe mit Markus schon geschrieben. Ich habe es nicht 90 Minuten schauen können. Aber von dem, was ich gesehen habe, ja, erste Halbzeit Roma zunächst überlegen, aber dann, also so ab der 35. vielleicht oder so und mindestens mal bis zur 60. hat Milan doch eine Phase, wo sie sich dann, weiß nicht, ob sie sich dann auf den Gegner eingestellt haben, aber auf jeden Fall, wo sie dann immer besser ins Spiel kommen, immer mehr Angriffe fahren und neben dem Tor von Pavlovic natürlich aktuell finde ich ganz gut in Form, der gute Rafa Leao, der das vorbereitet. Sehr, sehr wichtig aktuell. Ja, sie hätten ja noch 2-3 Dinger mehr machen können.
Ja, safe. Ja. Und klar, spielen sie auch eklig und so ein bisschen Allegri-Terrorball und dann auch mal, das hat, glaube ich, Markus auch geschrieben, ne, ein bisschen mal Spielrhythmus brechen etc. pp. Und trotzdem muss man sagen, gewinnen sie jetzt so wichtige Spiele oder verlieren zumindest auch nicht wie in Bergamo ohne einen Akteur wie Rabiot, der glaube ich auch für Max Allegri extrem wichtig ist. Haben sie in der Saisonstartphase, hat er das schon unter Beweis gestellt. Ja, und ehrlicherweise klickt natürlich bei der Roma auch noch nicht alles so richtig. Ich habe das ja schon mal letztens gemeint, da bei dem, als ich sie in der Europa League gesehen hatte gegen Prag. Ja, aber komm, ich kann natürlich nicht nur schießen gegen die Roma-Bubble, zumindest Markus lasse ich jetzt auch noch zu Wort kommen. Er hat geschrieben, wie unnötig kann eine Niederlage sein? Wein, Smiley, aber wenn du über weite Strecken ein Top-Team so dominierst, aber nichts dabei rumkommt, musst du dir ehrlicherweise vor allem an die eigene Nase fassen. Na guck mal hier, das ist doch auch schon mal einsichtig. Da gab es schon Parallelen zum Interspiel. Wenn eine andere Top-Mannschaft einmal vorne liegt, war es das. Dann kannst du dominieren und den Ton angeben, so viel du willst. Die Roma ist dann auch zu ungefährlich, um ein Tor zu erzwingen. Gegen Inter spielt man 80 Minuten quasi ohne Stürmer mit Dybala als falsche Neun. Heißt, Flanken aus dem Spiel kannst du dir schon mal klemmen. Glaube, damit es richtig klickt, muss man versuchen, im Winter einen Verwerter zu holen für Gasp. Den hatte er bei Atalanta immer, einen, der dir 15 Saisontore garantiert. Einen, Klammer auf, gesunden, Klammer zu, Zapata oder Scamacca, einen Retegi. Aktuell ist Dybala eine Verlegenheitslösung, weil er weder Dovbyk noch Ferguson, jetzt verletzt in Klammern, das voll zutraut. Gut machen, auch beide nicht viel Werbung für sich. Ne? Wesley fand er wieder gut. Milan, ja, habe ich gesagt, Max Terrorball, schnell implementiert, Straßenköter-Mentalität, Rhythmus brechen, bla 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 bla. Das ist alles im Übrigen auch das was dir bei deinem eigenen Verein gefällt. Oder? Also mir ja auch, finde ich auch nichts Schlimmes. Sozusagen, das ist immer was man bei den anderen Teams hasst, aber bei den eigenen vergöttert. Ja, und dann wurde sich natürlich noch darüber beschwert, dass Fofana durchspielen darf. Da gehe ich mit bei dem Punkt, aber naja. So ist das halt manchmal. Wa? Jo. Ehrlicherweise habe ich jetzt keine allzu vielen Takes noch dazu, außer dass sich ein Blick auf die Tabelle sehr lohnt. Napoli mit 22 Zählern und dann dahinter 4x 21 Punkte. Das ist doch auf jeden Fall vielversprechend spannend zum aktuellen Zeitpunkt der Saison. Ja, eine Mannschaft hat abreißen lassen müssen, aber das bringt mich jetzt dann gleich auch nochmal, und da würde ich dann gleich gerne das Ganze einmal verweben wollen. Aber bevor ich das verwebe, gibt es jetzt zu Atalanta, die hatte ich ja gesehen, zu Hause gegen Milan. Jetzt ehrlicherweise habe ich nichts davon gesehen, gar nichts, nur das Ergebnis. Udinese schlägt Bergamo nämlich durch ein Tor von Nicolo Zaniolo, natürlich mit 1-0. Und das hat der liebe Schuggi zum Anlass genommen, uns mal so seine Zwischenbilanz von La Dea einzusprechen. Großer Atalanta-Kenner und Fan, und was er denkt, bitteschön.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao a tutti. So, hier mal das gewünschte oder die gewünschte Zwischenbilanz für die aktuelle Atalanta-Saison. Also ihr habt ja in der Saisonvorschau schon gesagt, dass Juric aufgrund der Gasperini-Vergangenheit vielleicht keine schlechte Wahl war. Ich war, wie eigentlich alle in der Atalanta-Bubble, von Anfang an dagegen. Dann hörte ich eure Saisonvorschau und dachte, okay, ist ein interessanter Punkt. Hatte ich so jetzt erstmal nicht bedacht. Okay, geben wir ihm mal eine Chance, lass ihn mal machen. Lass den Juric kochen. Aber dann habe ich die Spiele gesehen und von Spiel zu Spiel konnte man deutlich erkennen, dass Juric einfach ein großer Fehler ist. Juric lässt nicht einmal das gleiche Team wie ein Spiel zuvor auflaufen. Er verändert jedes Spiel die Aufstellung, teilweise sogar die Taktik. Man merkt durch diese ständigen Änderungen, dass sich keine wirkliche Stammformation finden kann. Die Mannschaft oder die spielen jedes Spiel wie am Anfang der Saison, wenn sich das Team noch nicht zu 100% eingespielt hat. Also so sieht es zumindest irgendwie aus. Der lässt ja auch manchmal Spieler draußen, die wirklich konstant gute Leistung oder im vorherigen Spiel eine gute Leistung gezeigt haben. Ich nehme als Beispiel Zappacosta. Wenn der spielt, dann weißt du, der Fratello bringt immer seine Leistung. Dann hat er ihn Stamm spielen lassen und dann einfach ein, zwei Spieler auf die Bank gesetzt. Da fragst du dich, was soll denn das? Nur um ihn dann irgendwann mal reinzuschmeißen, damit er da irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen kann. Also das ist alles ganz, ganz merkwürdig. Man hat in jedem Spiel das Gefühl, dass es irgendwie ein Testspiel ist, wie Juric ein bisschen Formation und Spieler ausprobiert. Und zum Spiel gegen Udinese, also es ist wirklich dann der absolute Höhepunkt dieser ganzen Schwachsinnigkeit. Die Mannschaft ist völlig verunsichert, mental schon fast tot. Diese Mannschaft war eine italienische Spitzenmannschaft und Europapokalsieger. Also man muss es ja wirklich schon mal so sagen, viele Atalanta-Fans stapeln auch immer ein bisschen tief, wo ich mich immer frage, wozu? Ich meine, wir sind seit Jahren immer konstant irgendwie in Europa vertreten und immer oben in der Tabelle. Da kann man schon mal, auch wenn man eigentlich normalerweise ein kleines Team ist, mittlerweile auch schon mal von einem italienischen Spitzenteam sprechen. Man hatte Respekt, gegen Atalanta zu spielen. Jetzt haben wir hier da so einen unfähigen Clown als Mister, und genauso spielen wir auch. Und so einen holt man doch nicht als Nachfolger für Gasperini, nur weil er Copy-Paste das gleiche Spiel oder das gleiche System spielen lässt. Und weil er mal sein Co. war. Vor allem nicht, wenn man also wenn unzählige erfolgreiche Trainer auf dem Markt waren, wie es im Sommer der Fall war. Ich bin auch kein Fan von schnellen Entlassungen. Auch als wir in der Saison 21-22 nur Achter wurden und viele die Entlassung von Gasperini forderten, fand ich das absolut absurd. Einen verdienten und erfolgreichen Trainer muss man auch mal eine schlechte Saison durchgehen lassen. Die Vereinsführung hat aber klug reagiert und sich nicht reinreden lassen und zack, zwei Jahre später gewinnt er den Europapokal. Aber Juric ist einfach ein großer Fehler. Das beweist auch eigentlich schon seine Statistik. Also seine Ausbeute in der letzten Saison, seine Ausbeute in 12 Spielen mit der Roma. 4 Siege, 3 Unentschieden, 5 Niederlage. Und er erzielte damit den niedrigsten Punktedurchschnitt pro Spiel aller Roma-Trainer in den letzten 20 Jahren. Und dann gucken wir uns mal Southampton an. Da absolvierte er 14 Spiele, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 12 Niederlagen und er stellte den Rekord für die niedrigste Punktzahl pro Spiel in der Geschichte der Premier League unter Trainern auf, die mindestens 10 Spiele betreut haben. Also Tony D'Amico und der Rest im Verein müssen das doch gewusst haben. Und nur weil Toni und Juric bei Verona zusammengearbeitet haben und Juri Gasperinis System spielen lässt, das kann doch kein Einstellkriterium sein. Also da muss man doch ein bisschen, da muss man doch mal ein bisschen mehr drauf achten. Und ich weiß nicht, wie Juric die alle da überzeugt hat, aber offensichtlich hat er es geschafft. Also ich bin seit 30 Jahren Atalanta-Fan. Und in den schlimmen Zeiten vor Gasperini habe ich viele schlimme Phasen sowohl in der Serie A als auch in der Serie B erlebt. Und es fühlt sich aktuell irgendwie genauso wieder an wie vor Gasperini. Es natürlich ist es nicht so schlimm. Also ich glaube auch nicht, dass wir absteigen werden, aber es ist irgendwie alles nicht so schön. Und also für mich gibt es auch nur eine wirkliche Lösung. Juric muss unverzüglich entlassen und der Fehler behoben werden, solange Motta und Palladino noch auf dem Markt sind. Und dann versuchen, die Saison irgendwie halbwegs zu retten. Ich befürchte nur, dass wir irgendwie gegen Marseille unentschieden herwürgen, gegen Sassuolo irgendwie mit Glück gewinnen oder auch vielleicht ein Unentschieden noch rausholen und dann ist das für die Verantwortlichen wieder alles gut und der Scheiß geht einfach weiter, bis es dann wirklich irgendwann zu spät ist und die Saison dann wirklich gegessen ist. Ich hätte sogar noch einen Trainer, den niemand auf dem Schirm hat, mit Francesco Modesto. Der war ja unser U23-Trainer. Der kennt den Verein, der kennt die Spieler. Also wenn irgendwie die Atalanta-Verantwortlichen Nägel in der Tasche haben und sagen, um Gottes Willen, wir wollen hier jetzt kein Geld ausgeben, dann holt den noch zurück. Der, meines Erachtens hat er eh gerade keinen Job. Naja, aber mal zum Abschluss das zu unterstreichen, wie sehr ich Juric ablehne. Ich würde mich sogar schon fast über Mourinho freuen, wenn ich dafür nicht mehr Juric-Fußball ertragen muss. Naja, in diesem Sinne, ciao ihr Fußballwahnsinnigen und Forza Atalanta.
Grazie mille, Dennis /Schugi. Und jetzt, let's discuss. Das ist, sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo ich ehrlicherweise das natürlich wertzuschätzen weiß, diesen Fatalismus, weil ich finde, anders geht es ja irgendwie in allen Foren und WhatsApp-Gruppen eher nicht zu. Und wenn man Fan ist, sollte man, wie ich finde, auch nicht immer unbedingt einen objektiven Blick auf die Dinge haben. Ich habe es aber auch schon in der Ligatour beim Rasenfunk gesagt, mir geht das Ivan Juric-Bashing insgesamt und auch jetzt in der Zwischenbilanz von Schugi ein wenig zu weit. Ja, ich glaube, Dennis hat auch recht, wenn er sagt, er kriegt jetzt wahrscheinlich noch 2 Spiele, Marius, ne? Das ist die aktuelle Nachricht.
Genau, genau.
Ja, also das habe ich auch schon immer wieder mit Christian Bernhard gesagt und das wiederhole ich auch gerne an dieser Stelle nochmal. Wir müssen so alle ein bisschen von dem letzten Jahr von Juric befrei machen. Also in England hat er, klar, da war das scheiße, aber da war der Kader, den er auch hatte, zum Scheitern verurteilt. Okay, bei der Roma war es auch richtig, richtig schlecht.
Southampton hat passenderweise auch die kurz vorm Abstiegsplatz in der Championship gerade und haben heute auch ihren neu geholten Trainer entlassen. Also.
Siehst du. Ja, und bei der Roma, klar, auch viel an Spielerpersönlichkeiten gescheitert. Und das ist der einzige Punkt, wo ich mir langsam wirklich Sorgen mache. Ich habe nämlich die Vermutung, dass Ivan Juric eventuell so ein bisschen wie Maurizio Sarri von der Persönlichkeit her ganz eventuell nicht dafür gemacht ist, bei großen Teams zu arbeiten.
Wo, ja, fair. Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ich glaube schon.
Dass das eventuell, also sehr kauzig, ich meine, ist Gasperini auch, aber ich glaube, Gasperini hat noch mehr so Mister-Qualitäten, wo er das alles vereint. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da Ivan Juric mit seiner Art an die Grenzen kommt und dass dann Spieler auch immer schlechter funktionieren. Jetzt aber nochmal die Realität hergenommen. Ich habe nach dem Milan-Spiel mir nochmal, das habe ich auch in der Ligatour schon gesagt, habe ich mir Expected Goals-Tabellen und Expected Points-Tabellen angeguckt. Nach dem Spiel gegen Milan war Atalanta in diesen zwei Kategorien Expected Goals und Expected Points auf Rang 3. Mhm. Und dann sind wir wieder bei dem Part, was wir bei Juve hatten. Du musst die Spieler in die Pflicht nehmen. Also da sind zwei Spiele dabei, die müssen sie gewinnen. Das sind 4 Punkte mehr, die sie auf dem Konto hätten. Dann wären sie jetzt, habe ich die Tabelle gerade nicht da, dann wären ja,
sie Siebter.
So, alles okay. Mhm. Und auf der anderen Seite zum Beispiel kannst du es jetzt mal so rumdrehen, weil jetzt zum Beispiel bei Spotify habe ich vorhin was gelesen, als Paulsen von Saar geschrieben hat, die Roma agiert gerade konstanter als gewohnt. Glaubt ihr, dass die Roma an Weihnachten Anschluss an den ersten Platz hält? Kann ich mir schon vorstellen, ja. Und dann hatte Markus geschrieben, das war vor dem Milan-Spiel, vor allem holt die Roma trotz neuem Trainer/System auch ihre Punkte. Es holpert und knarzt, aber hingewirktes 1-0 gibt halt auch 3 Punkte. Und so. Und da ist dann die Welt in Ordnung, oder was?
Ja.
Natürlich, weil Ergebnisse immer helfen und Fußball ein Ergebnissport ist. Aber es gibt so unfassbar viele Beispiele im Profifußball. Und sprichst Schugi, du ja auch zwischendurch an, dass manchmal sich Geduld auszahlt. Klammer auf, wenn Juric nicht die ganze Mannschaft gegen sich hat, was wir alle nicht beurteilen können, Klammer zu.
Und zumindest im Gegensatz zu anderen Mannschaften in der Serie A, schauen wir nach Turin, schauen wir nach Florenz, gibt es jetzt auch nicht die eindeutigen Hinweise darauf, dass es solche Fraktionen in der Mannschaft gibt. Mag sein, dass Atalanta einfach ein geringeres Medienaufkommen hat als diese Vereine so, aber es liest sich halt nicht so offensichtlich aus der Medienlandschaft raus, finde ich. Und tatsächlich würde ich dir auch zustimmen. So, also wir haben jetzt über die Chancenverwertung in den letzten Folgen auch immer mal wieder ein Wort verloren. Das Spiel jetzt gegen Udinese war, glaube ich, in der Liga das erste so richtig schlechte. Es war tatsächlich schlecht. Udinese war viel besser. Und Atalanta ist kaum zur Geltung gekommen. Deswegen kann ich verstehen, dass man, wenn man da dann Platz 10 stehen hat und dieses Spiel nur im Hinterkopf hat, dass man diese Überlegungen anstellt. Aber eben genau, wie du sagst, wenn sie zwei der Spiele gewinnen, dann sieht das alles ganz anders aus. So. Und selbst wenn sie gegen Udinese verlieren.
Ja, und dann spielen auch wieder davor. Ne? Also wenn diese ganzen 0-0 und 1-1 und 0-1 zustande gekommen wären mit einem Expected Goals-Wert von 0,06, aber auch da wieder so Trainersprech, ja, Stürmer hat schon lange nicht mehr getroffen, aber mir ist wichtig, dass er sich die Torchancen erspielt. Wenn er sich keine Chancen erspielen würde, wäre es fatal. Ja, und im Strafraum selber steht dann halt nicht Juric, da steht auch kein Retegi mehr, muss man sagen, fair dazu, sondern da steht dann auch ein Skamaka, der über ein Jahr nicht mehr gezockt hat, und ein Christovic, der auch noch zu viel liegen lässt.
Ja.
Zum Beispiel. Das nur meine Takes. Mal gucken, was jetzt diese zwei Spiele gegen Marseille und Sassuolo dann bringen und ob ich dann auch noch Ivan Juric Ende November in Frankfurt begutachten darf.
Das sind natürlich die standardmäßigen Namen, die da gehandelt werden. Palladino, Motta, ganz klar.
Ja.
Ein Wort vielleicht zu Udinese. Die sind aktuell Achter mit 15 Punkten. Und Coach Costa, der kriegt den Zaniolo hin.
Ja. Dann gewinnen sie
jetzt noch in den letzten vier Spielen. Er sieht nicht nur aus wie Florian Thauvin, er spielt auch so.
Dann gewinnen sie jetzt noch 3-4 Spiele, sind Sechster, damit sie dann irgendwann zwischen Januar und März, ohne dass wir es merken, 10-mal verlieren und am Ende werden sie 13.
Doch. Richtig.
Alles Gute. Kleiner, kurzer, kompakter Block aus der Serie A. Klar, über Inter kann man immer viel sprechen, muss man dieses Mal nicht machen. Wir nehmen aus der Partie in Verona mit, dass Piotr Zielinski ein fantastisches Tor geschossen hat, nach einer richtig, richtig starken Ecke von Calhanoglu. Ja, also das ist fein, das kann man sich sehr oft angucken. Hellas kommt da vor der Pause noch zum Ausgleich und dann ein Eigentor spät in der Nachspielzeit von Martin Frese, dass dann Inter doch noch die 3 Punkte besiegelt. Kurz davor, Inter wollten sie unbedingt einen Elfmeter haben, da habe ich nochmal an meinen eigenen Satz gedacht. Ein Schiedsrichter entscheidet solche Spiele nicht und da hat Doveri genau richtig gemacht. Schaut euch das nochmal an. Esposito sinkt zu Boden, weil er die Hand auf der Schulter hat und ich glaube, das ist auch schon mal gepfiffen worden, aber es ist genau richtig, das nicht zu pfeifen und auch nicht den VAR einschreiten zu lassen. Die Fiorentina hat zu Hause gegen Lecce verloren. Berisha mit dem einzigen Tor des Spiels. Sportchef Daniele Prade schon zurückgetreten oder gegangen worden und Stefano Pioli wohl dann jetzt auch. Wie ist der Stand der Dinge?
Es gab nicht nur im halbgefüllten Artemio Franchi ein gellendes Pfeifkonzert gegen diese Leistung der Mannschaft, vollkommen zu Recht. Das war gar nichts. Das Gegentor spricht für sich. Ndur verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Danach werden die Gegner nicht angegriffen und Berisha darf da ganz frei am langen Pfosten irgendwie den Ball einschieben. Nee, es gab danach eine Krisensitzung, eben ohne richtige sportliche Führung. Prade hatte zwar einen technischen Direktor / Assistenten, der da jetzt irgendwie mit dem Geschäftsführer Ferrari den Verein mehr oder weniger managed. Aber das letzte Wort hat der Präsident Rocco Commisso und ich habe mir so auf Fiorentina-Fanblogs ein paar Sachen durchgelesen. Der ist wohl seit Monaten nicht mehr da, ist in den USA und weiß auch gar nicht so genau, was abgeht. Also da funktioniert aktuell alles in dem Verein. In der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es von der Ultrakurve Banner innerhalb der Stadt, hier wegen Protest, was du vorhin meintest und so. Sie dürfen alle gehen, ist der Tenor. Auch die Stadt selbst darf auch gehen, weil es mit dem Umbau des Stadions nicht schnell genug vor sich geht. Genau, und also das Ergebnis der Krisensitzung soll wohl sein, dass Pioli gegangen werden soll. Das muss man jetzt allerdings auch noch wirtschaftlich abwägen. Das könnte sein, dass das bis zum Herauskommen dieser Folge geschehen ist. Denn man hat ihm ja einen Vertrag bis 2028 gegeben mit einem Bruttogehalt von 5,5 Millionen Euro. Und die Fiorentina hat gerade einen Geschäftsbericht rausgehauen mit einem dicken, dicken Minus für das vergangene Jahr. Also wenn das nicht mal bis nach Abstiegskampf bis zum Schluss aussieht.
Eieiei.
Vanoli ist der Name, also der Feuerwehrname.
Okay. Oh jo.
Ich habe einen Artikel darüber geschrieben bei transfermarkt.de. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr mögt.
Ja, sehr gut. Mach das mal. Pack das mal nachher hier rein, den Link, dann packe ich das auch in die Shownotes noch, wenn ich die Folge rauskicke. Ja, also nach wie vor kein Sieg, aber Pisa, denen das auch irgendwie nicht so richtig gelingen möchte, die holen zumindest noch ein Pünktchen bei Torino, allerdings nach einer 2-0-Führung. Stefano Moreo, oder? Moreo? Bin ich jetzt blöd?
Mario,
ja, richtig. Aber noch vor der Pause Simeone und Key Adams. Dann zum 2:2. Jetzt habe ich gerade in den Mails gesehen, ist auch Spieltag 11 von Vito reingeflattert. Und der war, wenn mich nicht alles täuscht, in Napoli, in Parma und dann auch noch Avellino und Caserta. Und jetzt ohne das schon gehört zu haben, aber weil es gerade ganz frisch reingekommen ist, hoffe ich, er hatte diesmal ein bisschen mehr Freude als am Abend in Turin. Abfahrt.
Ciao Marius, ciao Mario, hier ist schon wieder Vito. Und zwar, ich berichte hier von dem 11. Spieltag. Und zwar habe ich am Freitag, den 31.10. Casertana gegen Catania gesehen, Serie C Gironce im Stadio Alberto Pinto, circa 4000 Zuschauer. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Stadion nach Alberto Pinto benannt, einem Carabinieri und ehemaligen Spieler des Vereins von Casertana, der 1943 von den Deutschen getötet wurde. 3 Monate Auswärtsverbot für Catania und Caserta-Fans. Beschluss des Innenministeriums nach den Auseinandersetzungen auf der A3 Salerno-Reggio Calabria am 12. Oktober. Catania kam von Giuliano Casertana aus Picciano. Auf der Raststätte San Mango traf man sich 90 Tage für beide Lager. Zu den Caserta-Tifosis. Beginn 1981 Feyenoord Bronx, kurz FB, und 1988 die Crips. Freunde sind Cosenza und Terni, befreundete Verhältnisse Avellino, Cassino, Magonza, Massala, Messina, Viribus, Unitis, Livorno und Mainz. Feinde sind Salerno, Benevento, Savoia, Catania, Cavese, Frosinone, Juve Stabia, Paganese, Tarnato, Pescara, Nola, Ischia, Andrea, Nocerina, Brindisi, Valletta, Foggia, Turris, Siracusa, Palermo, Sorrento und Città Vecchia. Zu den Catania-Tifosis hatte ich schon mal was berichtet. Auch hier gilt, wie bereits berichtet, Auswärtsverbot für 90 Tage. Catania geht durch die Tacchio und Donnarumma in Führung. Casertana antwortet durch Proja und in der Nachspielzeit durch Liotto per Elfmeter 2:2. Iadi von Catania flog kurz vor Schluss vom Platz aufgrund von Nachtreten. Ein Punkt, der sich für Catania sicherlich wie eine Niederlage anfühlt. Generell kann ich zu Caserta sagen, oder Casertana, richtig cooles Stadion. Richtig coole Kurve, hat richtig Spaß gemacht, das anzuschauen. Dritte Liga ist immer wieder eine absolute Empfehlung in Italien. Kommen wir nun zum Samstag, 1.11. US Avellino gegen Reggiana, Serie B, im Stadio Partenoi, Adriano Lombardi, ca. 10.000 Zuschauer. Das Stadion trägt den Namen des Gebirges rund um Avellino und des 2007 verstorbenen Kapitäns Adriano Lombardi. Zu den Tifosis von Avellino. Beginn ca. 1978 mit Green Stars, gefolgt von Station Boys, Cruel Bush, Splatters und Despacidos. Die Insolvenz des Clubs 2009 lässt diese Gruppen sich auflösen, bis im Sommer 2009 unter der Covasud Avellino eine Nachfolgergruppe bis 2019 gegründet worden war. 2019 startet dann Ultras Avellino 1912, die aktuell beherrschende Gruppe der Kurve. Freunde gibt es nicht wirklich. Befreundete Verhältnisse gibt es mit Frosinone, Juventus, Messina, Catanzaro, Cremona, San Benedettese, Bologna, Cavese, ADO Den Haag und Ischia. Feinde sind an erster Stelle Salerno, Benevento und Savoia, gefolgt von Napoli, Taranto, Bari, Andrea, Pescara, Juve Stabia, Catania, Verona, Toro, Catanzaro, Pisa, Turris, Venezia, Roma, Padova und Paganese. Auch wieder hier der Fall, Reggiana Tifosi nicht anwesend im Gästeblock, da sie sich kurz vorher am Dienstag mit Modena auf der Autobahn geknallt hatten. Auch hier erfolgt wieder ein 90-tägiger Ausschluss. Insgesamt fanden sich aber trotzdem 4 Fans in den Gästeblock ein. Zum Stadion selber. Der Ground ist schon richtig stark doppelstöckig. Purer Beton, Stahl. Ich bin während des Spiels von einem 60-Jährigen etwa 60-Jährigen angesprochen worden, der wissen wollte, was ich denn in Avellino mache, und habe mich mit ihm über das Spiel schon verquatscht. Aber das Spiel selber war ein Wahnsinn. 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3, 4-3. Ich glaube, ich habe noch nie 7 Tore in Italien in einem Spiel gesehen. Ganz große Klasse. Davon 4 Tore in 20 Minuten. Am Ende 3 Punkte für Avellino, die ganz groß gefeiert werden. Danach bin ich schnell zum Auto gerannt und bin zurück nach Neapel. Denn am 18 Uhr fand die Partie Napoli-Como statt. Im Stadio Diego Armando Maradona, der im Laufe der letzten Woche auch Geburtstag gehabt hätte. Etwa schätzungsweise 52.000 Zuschauer mit 700 Gästen. Zu Neapel. Ja, ich glaube, man muss nicht viel sagen. Es gibt Kurve A und Kurve B. Namen, die mir sofort einfallen, sind Testa Matte, Mastiffs, Novogard, Guardia, Ultras, Ultras Kommando Kurve B, Feldern, Sud 1996, Seco Vive. Zu den Freundschaften Anconia, Catania, Dortmund, Celtic, Feyenoord, Lok Plot, Viv, PSG, Roter Stern, Crotone. Die lange Fanfreundschaft mit Genoa ist in der 2019, meine ich, nach 35 Jahren aufgelöst worden. Befreundete Verhältnisse gibt es zu Craiova, Juve Stabia, Benevento, Cremonese, Taranto, Barcelona, Millwall, 60, Hertha, Sunderland, Utrecht, Boca Juniors, Messina und Monopoli. Feinde, Juve, Cagliari, Lazio, Terni, Verona, Sampdoria, Vicenza, Atalanta, Bari, Brescia, Fiorentina, Foggia, Inter, Milan, Pescara, Reggiana, Roma, Udinese, Varese, Salerno, Avellino. Außerhalb von Italien Liverpool, Bayern, Schalke, Union Berlin, Eintracht Frankfurt, Nizza und Marseille. Nun zu den Como-Tifosis. Dort beginnt ca. 1970 mit der Fossa und den Panthers. Ultras Como, bis sich die Kurve auf Blue Fans Como zusammenschloss. Unabhängig davon gründen sich neue Gruppen. Es gibt Freundschaften zum Beispiel mit Milan, unter anderem mit der Fossa dei Leoni. Befreundete Verhältnisse mit Treviso, Lyon und Luzern. Feinde sind Varese, Modena, Lecco, Livorno, Inter, Atalanta, Cremona, Monza, Spal, Piacenza, Brescia, Verona, Venezia und Palermo. Zum Spielbericht. Napoli kommt in einem zerfahrenen Spiel gegen Como nicht über ein 0-0 hinaus. Mehr Ballbesitz, aber zu wenig Druck. Elfmeter von Milinkovic gehalten, direkt vor meiner Nase. Einzige richtig starke Szene. Como verteidigt stark, Napoli enttäuscht. Zum Spiel selber oder zum Erlebnis selber ist es weird, ein Spiel aus dem Unterrang einer aktiven Kurve zu sehen. Es gab aber leider keinerlei andere Karten mehr. Und ich glaube, ich war etwas enttäuscht. Vielleicht wäre meine Erfahrung etwas anders gewesen, hätte ich woanders gesessen. Mir ist noch aufgefallen, dass in der 20. Minute einmal sich der Gästeblock lauter gemeldet hat und natürlich mit einem tosenden Gepfeife ausgepfiffen worden ist. Kommen wir zum Abschluss. Und zwar, ich habe gestern noch den Leckerbissen Parma Calcio Bologna gesehen. Das emilianische Derby im Stadio Ennio Tardini vor ca. 18.762 Zuschauern, davon ca. 300 Gästen. Benannt ist das Stadion nach dem Präsidenten, der den Bau des Stadions initiierte. Zu den Parma-Tifosis. Beginn Boys Parma 1977. Zusätzlich hat die Kurve den Namen Matteo Barnaresi erhalten, ein Mitglied der Boys, das auf einer Raststätte ums Leben gekommen ist, als es einen Angriff von Parma auf Juventus-Fans gegeben hat. Freunde von Parma sind Sampdoria, Empoli, Bordeaux, befreundete Verhältnisse Rapid Wien, Catania und Bari. Feinde sind Reggiana, Juve und natürlich an allererster Stelle auch Bologna. Genoa, Carrarese, Cremona, Turin und Vicenza. Zu den Bologna-Tifosis habe ich in Staffel 7, Folge 21 etwas erzählt. Diese sind auch lautstark im Stadion zu sehen. Bei den Parma-Tifosis sieht man den Überhänger von Ultras Empoli, den Desperados. Ich habe mir einen Platz etwa in der Mitte ausgesucht und hatte auch das Gefühl, dass das akustisch fast ausgeglichen war. Blitzstart Parma. Bernabé trifft nach 13 Sekunden. Ich wusste noch gar nicht so ganz, was passiert. Da klingelte es schon. Bologna antwortet aber sofort. Castro gleicht aus. Dann Rot für Ordones in der 35. Minute. Parma nur noch zu 10. Bologna übernimmt ab spätestens jetzt das Spiel. Miranda flankt. Castro macht das 2-1. Und in der Nachspielzeit trifft Miranda selbst das 3-1. Wie sicherlich auch auf den Videos auf dem Instagram-Channel zu sehen, würde ich dieses Spiel als die Regenschlacht von Parma auch bezeichnen. Es hat zwischenzeitlich sogar gedonnert und geblitzt. Ich glaube, in Deutschland wäre das Spiel auch unterbrochen worden zumindest. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Spiel mit so viel Regen gesehen, dass das lief oder weitergelaufen ist. Ein wunderschöner Abend, auch wunderschön zu sehen, was es heißt, wenn Gäste da sind, nämlich ein wirklich lautes Spiel mit viel Pathos, mit viel Lärm, mit viel Anfeuern von beiden Teams. Ich war wirklich begeistert. Ich schließe jetzt hier nun meinen Bericht. 10 Tage, 10 Spiele. Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal Urlaub vom Urlaub. Bin aber begeistert von dieser krassen Tour. Und mir fehlen nun nur noch die Sarden, um alle aktuellen Stadien der diesjährigen Serie A-Saison zu sehen. Gesehen habe ich alle Vereine inzwischen der diesjährigen Saison. Mal sehen, wann nun das Stadion auf der Insel fällt. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start in die Woche und liebe Grüße von Vito.
Ja, Napoli, danke an Vanja und an Morata, so schlecht schießt du mal Elfmeter. Vielen, vielen lieben Dank, Vito. Kann jetzt gerade gar keinen Bezug nehmen darauf, was er gesagt hat, aber er wird das wieder hervorragend gemacht haben. Ich freue mich
Sicherheit auf jeden Fall
sehr über diese Stadionerlebnisse. Und ja, dann war er ja natürlich schon Avellino und Caserta, das würde uns eigentlich in die nächste Rubrik bringen, aber ich muss natürlich noch einmal abbiegen und dich fragen, quo vadis Parma?
Eigentlich unverändert. Also jetzt war die Defensive nicht so gut. Die war die letzten Spiele eigentlich immer besser. Spielst aber auch ab der 35. wieder in Unterzahl nach, also ich habe jetzt nicht mehr auf dem Schirm, ob Ordóñez vorher schon 10 Fouls gemacht hat. Aber ob das, wofür er dann die Gelb-Rote bekommt, ob das unbedingt ein Platzverweis sein muss in der ersten Halbzeit, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Eine Mannschaft, die nicht angreifen kann, die nicht kreieren kann, die schießt Tore meistens aus Zufall. So wie hier das 1-0. Und ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es am kommenden Wochenende gegen
Milan
keinen Sieg gibt, dass das Experiment Cuesta dann auch schon beendet wird.
Ja, gut. Aber scheint so eine Sache zu sein, dass Leute aus Hamburg schlecht mit gelb-roten Karten umgehen können, ne? Ah jo, na, mal gucken. Aber ja, ich muss mir Parma jetzt auch mal irgendwie in Ruhe zu Gemüt führen. Oder dann vielleicht mit einem neuen Trainer, wobei ich ihm natürlich wünsche, dass er da gegen Milan noch was Gutes abreißt. Aber ich hatte es auch schon angedeutet, wir springen eine Liga tiefer und tun das gemeinsam mit unserem Hörer Christopher. Der hat sich nämlich in der Serie B rumgetrieben.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao liebe Serie Amore Community. Da ja in einer der zurückliegenden Folgen mein sehr gewagter Tabellentipp angesprochen wurde, habe ich mir gedacht, versuche ich mal ein bisschen Abbitte zu leisten in Form von ja, Stadionerlebnissen. Und da hat sich ja gut gepasst, dass ich am Wochenende vom 25.10. in Südtirol unterwegs war und dort zwei Spiele besucht hatte. Das erste Spiel war nämlich vom Serie B, 9. Spieltag, FC Südtirol gegen den AC Cesena. Inzwischen sind ja wahrscheinlich beim Stand der Aufnahme zwei weitere Spieltage in der Serie B schon rum. Aber ja, nichtsdestotrotz hier nochmal mein nachgelagertes Stadionerlebnis. 9. Spieltag Serie B. Das war die Begegnung von Platz 12 Südtirol gegen den Platz 4 vor diesem Spieltag, Cesena. Ja, Zuschauerzahl waren circa 4000 dort. Und insgesamt ging ja so um die 5500 in das Druso-Stadion rein, was ja von außen auf jeden Fall sehr ansehnlich ist, meiner Meinung nach. Von innen hatte ich aber dann eher so die, ja, hat das mir so Mehrzweck-Arena-Vibes gegeben, jetzt auf jeden Fall in dem Bereich, wo man dann, ja, Shop und Essensstände, Getränkestände, Toiletten etc. gefunden hat. Die Tribünen selber, ja, waren auch in Ordnung und das Panorama da ist natürlich, macht dann einiges wieder wett, mit der schönen Aussicht auf die Berge. Ja, auch sicher interessant und ist ja bestimmt auch schon mal angeklungen, dass die Heimsupporters und die Auswärtsfans auf der gleichen Tribüne beheimatet sind während einem Spiel. Ich saß gegenüber von dem ja nahezu vollen Gästeblock, welcher auch über das ganze Spiel hinweg durchsupportet hat. Ein paar Auswärtsfans hatten sich auch bei mir in den Block gesellt, aber die Anzahl war auf jeden Fall überschaubar. Aber beim ein oder anderen Lied haben die dann auch mitgemacht. Was gibt's noch zu sagen? Beim Blick in den Gästeblock habe ich am Zaun dann ein Banner von Kommando Cannstatt entdeckt und ja, demnach besteht zwischen Cesena und dem VfB da eine Fanfreundschaft. Ansonsten noch, ja, bei Cesena steht ja der Sohn von Jürgen Klinsmann im Tor und der, ja, war auf jeden Fall das ein oder andere Mal bei dem Spiel gefragt. Zum Spiel selber war es eigentlich so, dass Südtirol von Anfang an eigentlich gut Richtung Tor gespielt hat. Allerdings ist dann Cesena mit der ersten richtigen Aktion innerhalb des Strafraums in Führung gegangen. Das Tor konnte ich dann leider aber auch nicht richtig sehen, da ja kurz oder so ab der 10. Minute ungefähr so Scharen von Kinderfußballmannschaften in unseren Block geleitet wurden, weil da noch einige freie Plätze waren und ja, die sind oft aufgestanden, um sich Pommes, Popcorn etc. zu trinken, zu holen und ja, genau in dem Moment ist auch einer vor mir hergelaufen, deswegen habe ich es nicht richtig gesehen. Aber ja, nichtsdestotrotz, in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Südtirol quasi immer versucht hat, den Ausgleich zu erzielen. Und ab der Mitte der zweiten Halbzeit war es auch quasi nur noch Südtirol, die da angelaufen sind, mehrmals Flanken geschlagen haben. Aber am Ende wollte der Ball nicht reingehen, so dass es ein Clean Sheet für den Klinsmann Junior gab und das Endergebnis von 0 zu 1 aus der Heimsicht dann zu Ende gegangen ist.
Ja, vielen herzlichen Dank. Für sowas haben wir immer Zeit und können euch auch noch mal kurz mitnehmen, was sonst in der Serie B da unterwegs ist. Na, Sampdoria immer für uns Herzensangelegenheit. Da ist Attilio Lombardo zurück im Trainerstaff. Eine absolute Ikone da des Clubs. 91 mit die Meisterschaft geholt. Oh, übrigens immer noch nicht die Lösung gekommen von den Leuten, die die Ligatour gehört haben oder gesehen haben, auch bei YouTube das Video, was ich da für ein Buch hinten in meinem Regal stehen habe. Das ist jetzt ein versteckter Hinweis. 91 Sampdoria Meisterschaft. Vielleicht findet ihr es raus. Ja, wird auf jeden Fall technischer Assistent vom neuen Trainer Angelo Gregucci. Und der hat zu Hause dann auch direkt mal wieder verloren gegen Mantua. 0-1, ganz spätes Gegentor sich gefangen. Samp ist jetzt Letzter.
Das wird eng. Das rein sportlich, ne? Also,
ja. Ist echt traurig, sich das mit anzuschauen, ehrlicherweise. Ja. Oben Modena weiter auf Platz 1 und Monza jetzt nach 5 Siegen am Stück auf die 2 hochgesprungen. Also ist auch wieder so klassische, guckst du 2 Wochen nicht auf die Tabelle in der Serie B. Sieht wieder alles anders aus. Mhm. In manchen Teilen zumindest. Ja, und ich glaube, Christopher hat vorhin gesagt, das war's mit Teil 1. Ne? Oder er sagt jetzt Teil 2. Auf jeden Fall gibt es einen zweiten Teil, weil der ist dann auch nochmal eine Liga tiefer gegangen. Bitteschön.
Hier nun Teil 2 meiner Südtirol-Trips in Sachen Fußball. Am Tag darauf bin ich die 40 bis 45 Minuten mit dem Regionalzug von Bozen nach Trient runtergefahren, um das Serie C-Spiel zu sehen am 11. Spieltag vom beheimateten AC Trento gegen den aktuellen Tabellenführer der Serie C Staffel A, Vicenza. Vor dem Spieltag war das die Partie von Platz 8 gegen Platz 1, während Vicenza da mit 4 Punkten Vorsprung waren es, glaube ich, vor dem Spieltag, vor Brescia und Lecco, die Staffel angeführt hat. Interessant noch dabei, dass Vicenza mit 8 Siegen im Gepäck nach Trient gekommen ist und Trento auch nur eine Niederlage in den letzten 8 Spielen hatte, aber von den 8 Spielen gab es 6-mal Remis und ein Sieg, eine Niederlage. Zuschauer waren ca. 2400 vor Ort und Gesamtkapazität von dem Stadio Briamasco sind so um die 4200 Plätze. Das Stadion hat auf jeden Fall auch Charme gehabt, weil es so ein bisschen altehrwürdig daherkam. Auch wieder ein schönes Panorama drumherum, natürlich mit den Bergen. Jedoch war dann rechts von der etwas kleineren Gegengerade ein relativ modernes Museum von Trient hingestellt, was man dann begutachten konnte von der Haupttribüne aus, zwar interessant aussah, aber dann irgendwie nicht so richtig in das Gesamtbild so reingepasst hat. Und links von der Gegengerade war dann noch direkt die Bahngleise mit regelmäßigem Ein- und Ausfahrt von Zügen, was den Gesamtblick dann oder Eindruck dann nochmal ein bisschen gestört hat. Aber wie gesagt, die Berge drumherum machen einiges dann wieder gut. Und die Stimmung natürlich auch im Stadion, in die wir auch wieder ziemlich gut, denn aufgrund der kurzen Entfernung von Vicenza nach Trient war der Gästeblock da auch, ich würde sagen, zu 3/4 voll. Und die Anhänger haben auch nahezu komplett durchsupportet über die ganze Spielzeit. Bei Trient habe ich dann gesehen, dass es 2 Fangruppierungen gab. Einmal eine etwas größere hinter dem Tor, quasi genau gegenüber vom Gästeblock, und dann nochmal eine kleinere Gruppierung auf der Gegengerade, die mit einem Banner und einer Fahne da zugange waren, aber auch nur 1-2 Mal selber ein Lied angestimmt hatten. Und dann meistens dann die größere Fangruppe da zu hören hinter dem Tor. Zum Spiel, da ging es direkt am Anfang schon rund, denn in der 5. Minute hat Trento ein Tor erzielt, das wurde aber abgepfiffen wegen Foul. Und dann habe ich zum ersten Mal live miterleben können, auch mal diese Challenge, die es in der Trainer-Challenge, die es in der Serie C gibt. Und da hat dann ja der Heimtrainer versucht, nicht, ja, dass der Schiri nochmal nachschaut, ob das Tor nicht vielleicht doch zählt. War dem aber dann nicht so. Das aberkannte Tor blieb bestehen und die Challenge war dann weg. Ja, in der Folge blieb Trenntor auf jeden Fall dran und man hat jetzt nicht gesehen, dass hier der Tabellenführer gegen eine Mannschaft, die ja auf eher Richtung Mittelfeld platziert ist, spielen. Aber dann dennoch auch wieder so mit dem richtig ersten zwingenden, ausgespielten Angriff von Vicenza haben die dann das 1-0 erzielt. In der Folge hat das ja, Trenntor aber nicht nachhaltig beeindruckt. Die haben weiter Gas gegeben und nach vorne gespielt. Und in der Folge gab es dann so um die 40. auch noch einen Elfmeter für Trento. Da gab es dann wieder eine Challenge, aber vom Gästetrainer. Die ging auch verloren. Der Elfmeter blieb. Und dann fiel der Ausgleich zum 1-1. Früh zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es dann eine gelb-rote Karte für Vicenza. Jedoch konnte Trento das nicht nutzen am Ende und es blieb beim 1-1. Ja, da auch beide Teams ihre Chancen nicht ordentlich zu Ende gespielt haben. Ja, das war's von meinem Kurztrip nach Südtirol bezüglich Fußball. Nächste Woche bin ich beim Conference League Spiel Florenz gegen Mainz. Und da werde ich sicher auch dann wieder was einsprechen, wenn gewünscht. Viele Grüße, macht weiter so und bis bald.
Vielen herzlichen Dank. Habe ich auch mal wieder zum Anlass genommen, mir da die Tabelle vor Augen zu führen in der Serie C. Falls ihr es nicht wisst, ist ja dann in drei geteilt. Gibt es noch Gruppe A, B und C. Es gibt drei direkte Aufsteiger und eine wilde Playoffs-Phase. Dazu dann im Frühjahr, Schrägstrich rund um Pfingsten vermutlich mehr. Also ein direkter Aufsteiger aus jeder Gruppe. Und da sieht es in der Gruppe A, ja, wo auch Christopher unterwegs war, relativ gut aus für Vicenza. Die haben sich da ein bisschen abgesetzt. In Gruppe B und C sind es gerade aktuell so jeweils Dreierkämpfe. In der B Arezzo, Ravenna und Ascoli ziemlich eng beieinander. Und in der Gruppe C Salernitana, die ganz oben sind, gefolgt von Catania und Benevento.
Gut, dass du es sagst. Ravenna, ja, hat Francesco uns geschickt.
Oh ja.
Wenn man da mal in den Kader guckt, hat unterschrieben, warte mal, jetzt muss es hier noch kurz laden, am 1.9. davor 2 Jahre lang vereinslos gewesen.
Personal Stefano, Trainer wahrscheinlich, ne? Ne? Personal Trainer sich fit gehalten.
Safe. Stefano Okaka,
ja,
spielt beim Ravenna FC und hat in 6 Spielen 4 Tore geschossen.
Stabil,
ey. In 95 Minuten.
Das ist eine gute Quote.
Ja.
Das ist eine gute Quote. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Stadionerlebnisquote war auch riesig. Und ja, weil es gerade schon angedeutet wurde, Christopher, nächste Woche ist sozusagen schon mal eins gesetzt. Dann aus Florenz mit den Mainzern. Da würde mich tatsächlich interessieren, bei dem Stadionerlebnis vielleicht auch mal so kurze Persönlichkeitsanalyse von der Tribüne aus, ob Bo Henriksen eher emotional oder eher der ruhige Typ an der Seitenlinie ist. Da gerne doch nochmal deine Eindrücke dazu, dann in der nächsten Folge. Ja, die wehenden Haare. Mit den wehenden Haaren begibt sich jetzt dann gleich Marius wahrscheinlich in einen wohlverdienten Feierabend. Nächste Woche haben wir einiges zu besprechen, denn Europapokal, erster Auftritt von Spalletti in der Champions League mit Juve. Dann hat er das Derby am Samstagabend gegen Torino um 18 Uhr. Parma, haben wir gesagt, empfängt Milan 20:45. Sonntag Napoli, schön mittags in Bologna zu Gast. Und abends unter anderem Sonntag dann auch Inter gegen Lazio.
Da gehen wir rein.
Ja, da gehen wir aber sowas von rein. Vielen lieben Dank euch vor allem wieder für die rege Beteiligung. Das war outstanding diese Woche mal wieder. Kann man nicht anders sagen. Schön, dass ihr so rege teilhabt hier an diesem Podcast. Vielen lieben Dank auch an dich, Marius. Schönen Feierabend jetzt gleich. Bleibt ihr alle gesund und du auch oder werdet es. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Das hast du alles so schön gesagt, da kann ich gar nichts anderes, als mich einfach nur komplett anzuschließen. Bis nächste Woche.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.